Nachdem wir neulich schon über unsere ersten Eindrücke von den Kampagnen der SPD und der CDU gesprochen haben, knüpfen wir uns heute die Motive von Grünen und FDP vor. Außerdem sprechen wir über den bevorstehenden Parteitag der Grünen hier in Niedersachsen und mit Katharina Sterzer von Asphalt über die Frage, wie Wohnungslose eigentlich wählen können.
Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick, dem Redaktionspodcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinmichter und bei mir ist wieder Klaus Wallbaum. Gemeinsam mit unseren Kollegen schreiben wir fünfmal die Woche den Rundblick voll. Mehr dazu erfahrt ihr auf rundblick-niedersachsen.de, aber genug erstmal von uns. Klaus, es gibt neue Plakate oder zumindest die ersten neuen Motive, mit denen die Parteien in diesen Winterwahlkampf gehen wollen. Bist du schockverliebt in eins der Motive?
Das nicht, aber man merkt große Buchstaben, wenig Worte, knallige Farben. Das heißt, man will dort tatsächlich in diesem tristen Winter wahrscheinlich ein bisschen farblich auffallen.
Alles lässt sich ändern. Schwarze Schrift auf gelbem Grund. So präsentierte die FDP am Dienstag ihre Plakatkampagne und wie sollte es auch anders sein, mit ganz, ganz viel Christian Lindner da drauf. Mal guckt er ernst, dann lächelt er, mal erklärt er gestikulierend, mal läuft er mit Mantel und Schal dynamisch vorm Bundestag entlang. Natürlich sind die Bilder wieder in Schwarz-Weiß, das kennen wir ja schon von vorherigen Kampagnen der FDP. Es gibt nur zwei Farbakzente. Einmal das Logo in Gelb und zwar in einer magentafarbenen Box. Das Blau, das ja sonst noch zur FDP mit dazugehört, das haben sie diesmal weggelassen. Und dann, auffällig, gibt es dicke schwarze Buchstaben, gelb hinterlegt. Zu lesen sind dann so Sprüche wie alles geben, auch für deinen Job oder Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung oder Schulden, Kinder haften für ihre Eltern oder Vaterstaat ist nicht dein Erziehungsberechtigter. Und zuletzt Migration, auch guter Wille, muss Grenzen setzen. Ein bisschen erinnert mich das an gelbe Seiten meets Telekom. Wenig überraschend, wenig Veränderung und vor allem ganz viel Lindner. Ich glaube ja, viele mögen ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, die FDP zu wählen bereit sind, die finden den Lindner richtig spitze. Von daher folgerichtig, stark mit ihm hier ins Rennen zu gehen. Mich lädt vor allem dieses eine Plakatmotiv mit alles geben, auch für deinen Job ein, um ein bisschen darüber zu schmunzeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Klaus. Schmunzeln deshalb, weil für mich die Botschaft ist, eigentlich geht es um den Job von Christian Lindner.
Ja, ich finde, Lindner wird jetzt die zentrale Figur des FDP-Wahlkampfs deswegen, weil zum einen es zu kurzfristig wäre, sich völlig personell neu aufzustellen. Man wüsste auch gar nicht, wen man nach vorne stellen würde. Und zum anderen viel wichtiger, weil die SPD und die Grünen, vor allen Dingen aber die SPD natürlich Lindner zum Hauptfeind erklärt hat und immer von Lindner reden wird, auch in den nächsten Wochen, egal ob er nun Spitzenkandidat wäre der FDP oder wäre es nicht. Also sagen sie, gut, dann halten wir dagegen. Dann machen wir voll wieder auf Lindner. Er ist ja auch der populärste und vielleicht ist er auch der Einzige, der im Moment die Wende schaffen kann. Die Wende für die FDP, um deutlich über 5% zu kommen. Ich spüre bei der Partei, bei den Leuten eine große Euphorie. Das heißt, sie sagen so, wir schaffen das jetzt erst recht. Wir machen das jetzt. Wir reißen uns zusammen. Ich meine, die sind ganz gut motiviert. Und die Botschaften klingen für mich auf jeden Fall so ein bisschen wirtschaftsliberal. Und das ist, glaube ich, auch der Kern der FDP. Weniger das sozialliberale, gesellschaftlich liberale. Das ist zwar auch da, aber das ist doch sehr viel stärker und sehr viel ausgeprägter bei den Grünen. Das heißt, dass die Wirtschaftsliberalität, die ja auch im Moment in der Wirtschaftskrise stark gefragt ist, das ist der Kerngedanke der FDP und daran halten sie fest.
Ja, bei den Plakaten erkennt man das sehr deutlich. Es geht um den Job, es geht um Wirtschaftsleistung, es geht um Schulden und es geht um die Rolle des Staates. Und dann gibt es noch einen extra Punkt, Thema Migration, wo man auf Grenzen setzt. Aber es gibt ein deutliches Übergewicht bei den wirtschaftspolitischen Themen bei diesen Plakaten, bei dieser Kampagne. Lindner steht im Fokus, hast du ja auch schon gesagt. Also auch, dass die anderen Parteien ihn angreifen werden. Es gibt ja gerade auch die Wahrnehmung, dass Christian Lindner medial angegriffen wird. Auf der einen Seite natürlich von SZ und ganz stark der Zeit, die ihre Berichterstattung weiterführen und eben sagen, ja, die FDP und vor allem Christian Lindner haben da ja schon auch gelogen. Aber nun gab es auch Fernsehsendungen, zum Beispiel Karin Mioska, wo Christian Lindner doch sehr hart angegangen wurde, während der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister da deutlich freundlicher empfangen wurden. Ist das auch deine Wahrnehmung?
Ja, das ist meine Wahrnehmung. Die wollen ihn als unseriösen, nicht ernsthaften Politiker darstellen, als jemand, der ein Spieler ist und der es nicht ernst meint. Ja, gut, das ist jetzt Wahlkampf und ich glaube, die FDP setzt drauf, das sind jetzt so die ersten Signale des Wahlkampfs und es gibt ja immer eine Phase vor Weihnachten und eine Phase nach Weihnachten. In der Phase vor Weihnachten ist Christian Lindner der böse Bube und wenn das jetzt schon intensiv bespielt wird, ist die Chance groß, dass das nach Weihnachten gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil alle es schon gehört haben und alle sagen, ja, lass mich in Ruhe damit. Und das kann also auch eine Chance sein, dass das jetzt gespielt wird. Vermutlich wird es dann nach Weihnachten bei SPD und Grünen stärker darum gehen, dass Friedrich Merz der böse Bube ist.
Ich bin gespannt, wie die Diskussionen an meinem Weihnachtstisch verlaufen werden, ob wir da viel über Christian Lindner und Friedrich Merz reden werden. Schauen wir mal. Schalten wir jetzt erstmal rüber zu den Grünen. Die Plakate sehen folgendermaßen aus. Der Hintergrund grün, natürlich, aber schon bemerkenswert, die Sonnenblume, die ja das Markenzeichen des grünen Logos ist, die ist sehr verblasst auf diesen Plakaten. Oben rechts prangt sie in der Ecke, aber nicht knallgelb, sondern ziemlich weiß. Dann gibt es Motive, zum Beispiel mit Robert Habeck. Darauf steht groß Zuversicht, Punkt, und darunter ein Mensch, Punkt, ein Wort, Punkt. Dann gibt es ein Plakatmotiv mit Annalena Baerbock. Dort steht drauf zusammen, Punkt, und wieder ein Mensch, Punkt, ein Wort, Punkt, darunter. Und dann gibt es noch Themenplakate, will ich sie mal nennen, also nur mit Text. Auf dem grünen Grund steht dann Leben, Doppelpunkt, bezahlbar machen. Oder Frieden in Freiheit, Doppelpunkt, sichern. Oder Schulen und Kitas, Doppelpunkt, sanieren. Und Natur und Klima, Doppelpunkt, schützen. Ein Mensch, ein Wort, ja, das sind halt die Grünen. Ne? Also ich hätte ja gesagt, ein Mann, ein Wort, hätte man sagen können. Da steht der starke Robert Habeck, das ist ja vielleicht eine gängige Wendung. Aber nicht so bei den Grünen. Was war dein Eindruck, Klaus?
Das passt nicht so zu Habeck, glaube ich. Also dieses ein Mann, ein Wort oder ein Mensch, ein Wort, wie immer man das jetzt sehen will, so die klare Linie, das passt doch eher zu Pistorius, so ein Basta-Politiker, der auf den Tisch haut und sagt, so da will ich lang. Ob er denn wirklich da lang geht, der Pistorius, wissen wir ja auch nicht, ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber bei Habeck ist es ja so, er redet ja auch nicht unbedingt so, sondern er ist ja sehr philosophierend, abwägend, mal so Zweifel äußern. Das macht ihn sehr sympathisch, macht ihn auch sehr authentisch, würde ich schon zugestehen, aber das passt halt nicht zum Slogan. Das heißt, sie versuchen hier etwas vorzuspielen, was nicht so der Wahrheit entspricht. Und das ist immer riskant in einem Wahlkampf.
Und uneindeutig ist auch hier wieder die Frage, wer steht denn jetzt eigentlich an der Spitze der Grünen? Bei der letzten Bundestagswahl war Annalena Baerbock die Spitzenkandidatin, die Kanzlerkandidatin. Aber dann haben sie auch so ein Duo draus gemacht. Robert Habeck musste zurückstecken, war dann nur die Nummer 2, ist dann aber nach der Wahl trotzdem die grüne Nummer 1 geworden. Er ist ja schließlich Vizekanzler geworden, nicht sie. Jetzt ist er die Nummer 1, aber es ist auch wieder Annalena Baerbock mit dabei. Sie sind auch wieder ein Duo, treten da gemeinsam auf. Robert Habeck pinnt sich Zuversicht an und bei Annalena Baerbock steht zusammen. Genau, denn sie ist ja irgendwie die Zweite, die sagt, hier, ich bin auch noch da, mein Programm zählt noch genau so.
Vielleicht hat das auch noch einen anderen Grund. Zwei andere Gründe. Ein Grund ist, dass Frau Baerbock bei den Linken in der Grünen Partei ein höheres Ansehen genießt, als Robert Habeck es genießt. Habeck gilt doch stärker als Realo als Annalena Baerbock, obwohl beide im Grunde dem gleichen Flügel angehören, aber Baerbock hat mehr Sympathien bei den Linken, das ist das eine. Dann ist sie eine Frau natürlich, ne? Eine Frau stellt man bei den Grünen eher nach oben als ein Mann. So, das sind zwei Argumente. Und das dritte Argument ist, die Bundesaußenministerin, der Bundesaußenminister hat immer eine herausgehobene Position gehabt. Und selbst wenn der nie Vizekanzler war, da gab es ja Phasen, war ein Bundesaußenminister eigentlich immer eine starke Figur. Vielleicht Heiko Maas am wenigsten, aber eigentlich sonst alle.
Dass sie die linkere Kandidatin ist, leitet gut über zum nächsten Thema. Am kommenden Wochenende kommen die Grünen hier in Niedersachsen zusammen zu ihrem Listenparteitag. Sie werden die Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen und Annalena Baerbock ist mit dabei. Und nicht Robert Habeck. Das kann jetzt bestimmt terminliche Gründe haben. Aber meinst du, man könnte da auch ein bisschen was hineininterpretieren, dass in diesem doch sehr linken Landesverband die eher linke Spitzenkandidatin Nummer 2 mit dabei ist?
Ja, glaube ich schon, wobei ich nicht glaube, dass wenn Habeck kommen würde, dass er mit Pfiffen empfangen würde, vielleicht nicht so viel Beifall bekommen würde, wie Annalena Baerbock ihn bekommen wird oder wie Ricarda Lang ihn bekommen hat. Ne? Aber die hätten ihn auch nicht ausgepfiffen. Aber ich glaube schon, man wahrt eine gewisse Distanz oder er verhält sich ein bisschen vorsichtig vom Landesvorstand her, weil man genau weiß, das ist eigentlich nicht hier sein Heimspiel.
Nun ist ja zu erwarten, dass die Parteilinken auch auf der Liste ziemlich gut platziert werden. Es gab Widerspruch bereits im Vorfeld von Stefan Wenzel, einem Urrealo hier aus Niedersachsen, war mal Landesminister, sitzt jetzt im Bundestag oder sitzt noch im Bundestag, ist Staatssekretär in Berlin bei Robert Habeck. Und er mahnte im Vorfeld mehr Ausgewogenheit bei der Liste an. Also es sollten auch ein paar Realos aussichtsreiche Listenplätze bekommen. Was erwartest du an diesem Wochenende? Wird es Kampfkandidaturen und Flügelkämpfe geben?
Ja, also aussichtsreiche Listenplätze. Das war mal so 15 bis Platz 15 oder so, als es gute Zeiten waren für die Grünen. Im Moment ist es so Platz 9, 8, 9, vielleicht noch 10. Das sind aussichtsreiche Plätze. So. Und alle, die bisher im Bundestag waren, wollen natürlich gerne wieder. Der 5. Platz und der 10. Platz müssen mit neuen besetzt werden, mit neuen Seiteneinsteigern, die vorher nicht im Bundestag waren. Das macht das alles sehr schwierig. Und der Realo-Flügel ist traditionell unterrepräsentiert und es war auch auf der letzten Landesliste zur Bundestagswahl, gab es nur zwei Leute vom Realo-Flügel, Frank Dürske und Stefan Wenzel, die unter den aussichtsreichen Plätzen platziert waren. Und einer ist dann irgendwann nachgerückt, war aber nicht von Anfang an drin. So, und diesmal wird es noch schwieriger. Am Ende geht es, glaube ich, um einen großen Streitpunkt, ob Viola von Kramon, die ehemals erfolgreiche Europaabgeordnete, die nicht wieder reingekommen ist ins Europäische Parlament, ob die nun in den Bundestag kommen kann. Es wäre ein großes Licht für die Grünen, ein großer Gewinn für die Grünen, wenn die in den Bundestag käme, weil die zum Beispiel in der Ukraine-Politik sehr profiliert ist, sehr viele Kontakte hat und auch rhetorisch gut auftreten kann. Und die ist ja ins Europaparlament nicht zurückgekehrt, aus nur einem Grund, weil sie Realo-Frau ist und schlecht platziert wurde auf der Landesliste. So, und jetzt gibt es eigentlich eine Verpflichtung einer Wiedergutmachung der Bundespartei der Grünen, um sie auf einen guten Platz zu setzen. Und das sieht im Moment noch nicht so aus, als ob das gelingen kann. Das wird die große Aufgabe sein, der Parteiführung irgendwas zu organisieren, dass sie unter die ersten neun kommt. Da muss natürlich jemand anders dann dran glauben. So, und das ist die große Auseinandersetzung, die bevorsteht. Und die andere ist, ob der sehr ausgewiesene Linke Timon Ginos, ehemals Bundessprecher der Grünen Jugend, ob der auch unter die ersten neun kommt, was er gerne möchte. Aber der natürlich jemand ist, der sehr stark aneckt und sehr linksradikale Parolen auch vertreten hat. Und das könnte natürlich dem Grünen insgesamt bundesweit im Wahlkampf schaden, wenn solche Leute dann auf aussichtsreichen Listenplätzen stehen und die Gegner der Grünen sagen können, guck mal, der da, linksradikal, und die Grünen stellen solche Leute auf.
Er pflegt zumindest eine deutliche Sprache, das kann man schon über Timon Ginos sagen. Ich glaube aber, oder mein Eindruck ist, dass er im linken Parteiflügel jetzt nicht umstritten ist, sondern dass man ihn da durchaus auch unterstützt. Oder hast du Stimmen gehört, die sagen, den darf man nicht?
Ja, im linken Flügel wird er unterstützt und die schätzen auch seine Arbeit, weil er natürlich ein disziplinierter Politiker ist und auch netzwerken kann. Also er hat viele positive Eigenschaften, schafft es auch, sich anzupassen. Das ist alles gar keine Frage. Nur die Realos, glaube ich, die denken an das Außenbild und sagen sich, wenn wir mit der CDU koalieren sollten nach der Bundestagswahl. Und es geht ums Atmosphärische. Und dann sitzt der da in der neuen Bundestagsfraktion und macht möglicherweise irgendwelche Netzwerke und arbeitet vielleicht gegen Schwarz-Grün. Dann wird die Autorität von Habeck und anderen, die dann möglicherweise für Schwarz-Grün arbeiten, extrem geschwächt.
Er könnte zumindest einer der Protagonisten sein, die nach der Bundestagswahl während der Koalitionsverhandlungen deutlich gegen eine schwarz-grüne Koalition ins Feld gehen würden. Ich denke, da können wir uns sicher sein. Die Grünen haben jetzt außerdem im Vorfeld ihres Parteitags neue Regionalkonferenzen eingeführt, auf denen schon mal Vorfestlegungen für die Listenaufstellung ja auch vorgenommen wurden. Was hat es denn mit dieser neuen Struktur auf sich? Meinst du, dass das den Charakter des Parteitags irgendwie verändern könnte?
Ja, das ist eine sehr komische Geschichte. Es ist ja auch nicht richtig konsequent durchgeführt worden. Zum Beispiel gibt es im alten Regierungsbezirk Hannover sowas nicht. Das gibt es nur teilweise. Also, diese Regionalkonferenzen setzen sich zusammen aus den Kreisvorständen, zwei Vertreter je Kreisverband und da sind die, ist der linke Flügel extrem dominant und der Versuch war durch die Regionalkonferenzen, Vorfestlegungen, Empfehlungen, die Aufstellungsversammlung, den Parteitag also zu steuern, zu beeinflussen und zu sagen, wir geben euch die Empfehlung, ihr müsst den und den wählen. Und da ist Frau von Kramon durchgefallen gegen eine andere Kandidatin aus dem Göttinger Bereich. So, und daraus leiten nun die Befürworter dieser Regionalkonferenzen ab, jetzt darf die ja gar nicht kandidieren. Da hat Stefan Wenzel zu Recht gesagt, nee, diese Regionalkonferenzen sind gar nicht in der Satzung verankert. Das sind eigentlich nur so Hilfskonstruktionen, um bestimmte politische Strömungen nochmal stärker zu unterstützen, die sowieso schon da sind. Also die linke Strömung bei den Grünen ist sowieso schon existent und sie wird durch diese Regionalkonferenzen nochmal gestärkt oder ist zumindest der Versuch, das so zu tun. Da wird es einen formalen Streit wahrscheinlich auf der Delegiertenversammlung gar nicht mehr geben, weil es dann um die Personalien geht. Aber es war natürlich im Vorfeld der Versuch, Frau von Kramon schon so weit zu beschädigen, dass sie möglicherweise gar nicht mehr antritt. Aber ich denke, sie wird antreten.
Das ist ja ein bisschen eine strukturelle Christdemokratisierung der Grünen hier in Niedersachsen, könnte man sagen. Denn auch bei der CDU ist es ja so, dass es die Bezirksverbände gibt und die selber sich vorher schon mal Gedanken machen, wer könnte aus unserem Bezirksverband welchen Platz auf der Landesliste bekommen. Und dann wird das gemeinsam ausgetäntert, bevor dann überhaupt ein Vorschlag kommt. Allerdings ist ja der Unterschied, dass die CDU im Prinzip eine fertige Liste präsentiert, die auf dem Parteitag oder auf der Aufstellungsversammlung dann beschlossen wird von einem Listengremium. Es ist kein Parteitag wie bei den Grünen, wo es noch Kampfkandidaturen um jeden Platz gibt.
Ja, und bei der SPD ja auch. Und sogar bei der FDP. Aber bei der FDP hat es eine Landesvorstandsempfehlung über die Reihenfolge auf der Liste gegeben. Nur die ersten Plätze, nicht sämtliche. Das heißt, es gibt doch ein relativ freies Spiel dann weiter unten. Aber SPD und CDU sind da ganz strikt und legen alles vorher fest und haben dann am Ende nur noch eine formale Abstimmung und wenige, die sich dagegen aufbegehren, das gibt es immer mal wieder, Einzelne, haben dann gegen diese Absprachen keine Chance mehr. Das ist richtig. Und das ist ja das, was Wenzel auch beklagt hat, dass er gesagt hat, also die Grünen waren immer basisdemokratisch und haben es immer etwas anders gemacht als die anderen Parteien, als die großen Parteien, also als CDU und SPD. Und lass es uns doch dabei belassen.
Jetzt hast du die FDP schon angesprochen. Die wird nämlich eine Woche nach den Grünen ihre Landesliste aufstellen. Weil wir bis dahin keine neue Bundestagswahl-Podcast-Folge mehr aufzeichnen, können wir da schon mal kurz drüber reden. Christian Dürr soll die Landesliste anführen, der aktuelle Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Was erwartet uns denn bei diesem Parteitag der FDP?
Ja, da ist das gleiche Problem bisschen wie bei den Grünen, dass die Umfragen schlechter sind als vor der letzten Bundestagswahl. Und wenn die die FDP über 5%, so knapp über 5% kommen sollte, dann gibt es so etwa 4 Plätze für niedersächsische Abgeordnete, die relativ sicher wären. Also sind die ersten 4 Plätze heftigst umkämpft. Es zeichnet sich ab, Christian Dürr, Bundestagsfraktionschef auf Platz 1, ist keine Überraschung, ist halt der prominenteste und hochrangigste Niedersachse in der Bundespolitik bei der FDP. Platz 2 dann der Landesvorsitzende Konstantin Kuhle. Platz 3 wird dann Frau Schulz, Anja Schulz aus Celle wahrscheinlich machen. Und dann kann es auf Platz 4 schon eine Kampfkandidatur geben. Vielleicht auch schon früher auf 3, aber ich glaube eher dann auf 4. Und da könnte Gero Hocker, stellvertretender Landesvorsitzender, sich bewerben, der natürlich wieder gerne in den Bundestag will und auch natürlich sehr ambitioniert ist. Herr Beek spielt ja auch eine Rolle. Der war bisher auf 2 und der könnte auf 4 auch antreten. Das heißt, es gibt dann schon ein ziemliches Gerangel.
Außerdem werden noch die Landeslisten von AfD und Linken vor Weihnachten festgelegt. Wie ist da dein Gefühl? Wird das spannend?
Nee, bei der AfD gibt es keine großen Grabenkämpfe mehr aus einem Grund. Der Vorsitzende Schledde hat es doch geschafft, ziemliche Geschlossenheit hinter sich zu organisieren und die widerstrebenden Flügel haben sich ihm quasi untergeordnet. Das ist meine Beobachtung, sodass es dort im Vorfeld gelingen wird, eine ziemliche Abstimmung festzulegen. Es wird dann auch noch hier und da um bestimmte Plätze Kampfkandidaturen geben, aber da wird sich wahrscheinlich der Vorschlag des Landesvorstandes weitgehend durchsetzen. Das ist meine Erwartung, sodass da keine Spaltung droht, wie das früher auf AfD-Aufstellungsversammlung war. Diesmal ist es auch eine Delegiertenversammlung und Dirk Brandes aus Hannover, der bislang auch schon im Bundestag war, aber nicht der erste Hannoveraner, sondern eher der zweite, der wird wahrscheinlich neuer Spitzenkandidat. Ja, und es wird relativ entspannt. Bei den Linken weiß ich nicht, ist aber auch nicht zu erwarten, dass es da größere Konflikte gibt, denn im Grunde ist der Sarah-Wagenknecht-Flügel ja ausgeschieden. Damit dürfte die Streitigkeit in der eigenen Partei eher geringer sein. Und bei Hinneck, die ja schon die Bundesspitzenkandidatin ist, sozusagen, wird auch niedersächsische Spitzenkandidatin werden. Das ist ziemlich klar.
Wir behalten all das weiter im Blick. Du, Klaus, wirst aktuell vom Grünen Parteitag berichten, aber auch von den Parteitagen in der Woche darauf. Das kann man dann zeitnah nachlesen auf rundblick-niedersachsen.de und natürlich auch im regulären Rundblick, wenn man denn ein Abo abgeschlossen hat. Ich hatte neulich noch Katharina Sterzer zu Besuch. Sie ist Geschäftsführerin von Asphalt, der sozialen Straßenzeitung hier in Niedersachsen. Passend zu unserer Podcast-Reihe rund um die Bundestagswahl habe ich bei ihr einmal nachgefragt, wie wohnungslose Menschen eigentlich wählen können. Hören wir da nochmal rein. Bei mir ist jetzt Katharina Sterzer. Sie ist Geschäftsführerin der Asphalt GmbH. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Für die 5 Leute in Niedersachsen, die nicht wissen, was Asphalt ist, erklär doch noch mal kurz, was macht ihr?
Asphalt ist eine soziale Straßenzeitung, die das Ziel hat, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich selbst helfen können. Das heißt, wir haben ein Magazin, was Journalistinnen und Journalisten rausbringen und Menschen, die unsere Verkäuferinnen und Verkäufer in ihren sozialen Lebenslagen betreuen.
Asphalt gibt es jetzt seit 30 Jahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ist das denn für dich überhaupt ein Grund zum Feiern?
Ja, natürlich nicht. Also, dass es Asphalt überhaupt 30 Jahre lang geben musste, ist teilweise schon ein Armutsbekenntnis. Ich habe mich damals, als ich mich als Geschäftsführerin beworben habe, auf eine Stelle beworben, von der ich auch geschrieben habe, dass es sie hoffentlich in den nächsten 5 Jahren nicht mehr geben wird. Und darauf arbeiten wir hin. Tatsache, dass wir immer noch existieren, zeigt, dass es immer noch Handlungsbedarf gibt.
Asphalt ist ein durchaus politisches Magazin. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an Volker Macke, den Chef der Redaktion. Wie begleitet ihr denn die Bundestagswahl, die jetzt ansteht und die ja früher stattfindet, als wir das so gedacht haben?
Ja, als Monatsmagazin stellt uns das natürlich vor Herausforderungen. Da müssen wir auch schauen, wie wir es hinbekommen, nicht nur das Ganze redaktionell zu begleiten, sondern auch unsere Verkäuferinnen und Verkäufer einzubinden. Gerade in der Vergangenheit war es uns wichtig, dass wir intensiv mit den Verkäuferinnen und Verkäufern eben auch über die Position der jeweiligen Parteien sprechen können und eventuelle Rückfragen zu den Wahlen auch beantworten können. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie wir das so kurzfristig hinbekommen.
Bei der Europawahl habt ihr richtig ein Magazin rausgebracht, in dem auch die Positionen eurer Verkäuferinnen und Verkäufer dargestellt wurden, ja?
Genau. Bei der Europawahl haben wir wirklich eine komplette Ausgabe gemacht, wo es nur um das Thema Wahlen ging. Da haben wir die Verkäuferinnen und Verkäufer auch gefragt, für wen würdest du jetzt stimmen? Natürlich anonymisiert. Und wir haben auch die jeweiligen Parteien zu bestimmten Themen gefragt. In dem Fall war es das Thema Wohnungsbau und sozialer Wohnungsbau und Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit und haben halt dann die jeweiligen Positionen der Parteien zu unseren Themen zusammengefasst.
Asphalt betreibt auch Empowerment. Ihr helft von Armutsbetroffenen oder wohnungslosen Menschen, sich gesellschaftlich, politisch ausdrücken zu können. Wie ist das denn? Wie können Wohnungslose wählen?
Ja, das ist in Deutschland gar nicht so niederschwellig, wie es häufig klingt. Man muss sich registrieren. Man muss sich wirklich registrieren als wohnungslose und obdachlose Person. Und wenn man sich dann registriert hat, dann gibt es ein Wahllokal, wo man hingehen kann und wählen kann. In Hannover ist das so, das geht im Mäcki, am Raschplatz. Da ist das Team im Vorfeld sehr intensiv dabei, die wohnungslosen und obdachlosen Menschen zu informieren, ihnen zu sagen, da sind Wahlen, komm, wir helfen dir dabei, dich zu registrieren. Und dann gibt es eben ein Wahllokal, was ungefähr eine Woche lang geöffnet hat, wo man dann reingehen kann und anonymisiert wählen darf.
Ist dieses Wahllokal dann auch beim Mäcki oder genau. Ist das was anderes?
Es ist direkt im Mäcki, da wo die Personen sich aufhalten, um da wiederum so niederschwellig wie möglich ihnen die Möglichkeit zu geben, wählen zu können. Das Problem ist dabei aber natürlich, dass ja, die Informationsvielfalt von Menschen, die halt von Armut und anderen Themen betroffen sind, natürlich gering ist. Das heißt, da die Menschen zu erreichen für die Angebote der jeweiligen Parteien und für ihr Parteiprogramm ist sehr aufwendig.
Wie könntet ihr da unterstützen? Wie könnt ihr das angehen?
Also wir können das alleine gar nicht machen. Es ist wichtig, dass alle sozialen Träger dort gemeinsam arbeiten. Und das geht halt eben hier in Hannover und Niedersachsen damit, dass alle Menschen, die Zugang zu sozialen Hilfsangeboten haben, einfach immer wieder darauf aufmerksam machen. Es sind Wahlen, die betreffen dich auch. Auch deine Themen haben dort Raum. Und welche Fragen hast du? Wie können wir dir dabei helfen, dass du die für dich beste Entscheidung treffen kannst?
Asphalt ist nicht nur ein Magazin, sondern ihr seid auch ein Lobbyverein, wenn man so will. Was sind denn die Themen jetzt bei dieser Bundestagswahl, die euch da beschäftigen oder von denen ihr sagt, die müssen auf die Agenda, da müssen wir Antworten finden? Was treibt euch um?
Natürlich ist unser primäres Kernthema das Thema Obdachlosigkeit. Wir unterscheiden zwischen wohnungslosen Menschen. Das sind Menschen, die einfach keinen festen Wohnsitz haben, aber zum Beispiel bei der Freundin auf der Couch wohnen. Und wir unterscheiden dann noch zwischen obdachlosen Menschen. Das sind Menschen, die eben wirklich auf der Straße schlafen und kein Obdach haben. Und die Bedürfnisse sind relativ ähnlich, nämlich es geht um Sicherheit und um Wohnraum. Deswegen wird das eines unserer Kernthemen sein. Ein weiteres Thema, was uns sehr betrifft, ist das Thema Zuverdienstgrenze, die wir in Deutschland haben. Jede Person, die in irgendeiner Form staatliche Zuwendung bekommt, sei es eine Arbeitsunfähigkeitsrente, eine geringe Pension oder eben Bürgergeld, darf nur eine gewisse Summe dazu verdienen. Wir sind der Meinung, dass das die Menschen eben davon abhält, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wir bitten die Parteien darum, diese Grenze um ein Vielfaches anzuheben.
Und dann hast du mir im Vorgespräch noch gesagt, gibt es doch das Thema Einsamkeit, das euch alle umtreibt. Da stellen wir fest, dass die Politik dieses Thema erkannt hat. Ich selber sehe da noch nicht so richtig, was sich da tut, in welche Richtung das geht, welche Forderungen man da stellen kann.
Naja, der größte zusammenhängende Grund für Einsamkeit ist immer Armut. Nichts macht einen so einsam wie Armut. Man kennt es aus seinem eigenen Leben. Wenn die Freunde alle in den Urlaub fahren und man sich das nicht leisten kann, fühlt man sich auch in so einem Kontext schon einsam, wobei wir hier über ein First World Problem sprechen. Menschen, die von Armut betroffen sind, haben teilweise ihr Leben lang gearbeitet und sind jetzt in Altersarmut und wissen nicht, wie sie Kontakt zu anderen aufbauen können, ohne zu sagen, ich bin übrigens arm, hab bitte Kontakt zu mir. Deswegen ist die erste Instanz erstmal das Thema Armut zu bekämpfen. Und parallel aber ist es wichtig, Kulturangebote, Sportangebote, Unterstützungsangebote zu machen und zu vermitteln, damit die Menschen eben Zugang dazu haben. Und ich glaube, dass es daran häufig scheitert. Selbst die ganz treuen Kultureinrichtungen und Bildungseinrichtungen, die Kulturangebote haben, sagen, dass sie an ihre Zielgruppe nicht rankommen, weil die Menschen davon einfach nicht erfahren. Und da gilt es reinzugehen, da gilt es zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die derzeit zu Hause isoliert sind, den Zugang zu diesen Hilfsangeboten wahrnehmen können und auch eben sich trauen, wieder rauszugehen.
Das sind nun eure Forderungen und Wünsche. Gibt es denn auch etwas, das gut läuft?
Ja, das ist jetzt gerade relativ aktuell. Wer das medial verfolgt hat, der weiß das schon. Es gibt jetzt derzeit eine Reform in Niedersachsen, was GEMA-freie Veranstaltungen anbelangt. Und zwar können gemeinnützige Einrichtungen und Vereine eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen im Jahr durchführen und sind von der GEMA-Pflicht befreit. Und gerade bei Vereinen und sozialen Einrichtungen, die größtenteils ehrenamtlich aufgestellt sind, ist das eine so unglaublich große Erleichterung und da freuen wir uns extrem drüber.
Vielen Dank, Katharina.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.